Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu einer Sommerfolge Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast und heute aus Österreich zugeschaltet, aus dem Urlaub. Thomas, ich begrüße dich.
Servus, Gude und hallo, Iwer Leiwand, wie man hier so schön sagt in Österreich. Cordoba nützt hier auch nichts. Eishockey spielen ging auch schon mal besser in Österreich, aber zum Thema Fußball sage ich lieber besser nichts.
Ah, da war ja auch noch was. Und dann heute, wir sind wieder zu dritt zu Gast. Mal wieder René Rudorisch und natürlich aus einem ganz aktuellen Anlass. Erstmal René, hi.
Hallo, hi, grüß euch.
Ja, warum du da bist, die Lizenzverfahren, die Lizenzierungsprüfungsverfahren, wie es glaube ich richtig heißt, stehen jetzt an, alle Anträge abgegeben.
Ja, haben alle ordnungsgemäß, fristgerecht, nicht nur die Anträge. Anträge geht es ja jetzt gar nicht mehr drum, sondern wirklich um inhaltliche Unterlagen. Und die haben alle sportlich Qualifizierten, die 13 DL2-Clubs, inklusive Bietigheim natürlich, als ja auch Notfalllösung letztendlich. Und die Selber Wölfe, der VAR selbst, ebenfalls eben als Aufsteiger aus der Oberliga.
Kannst du denn jetzt schon mal einen kurzen Programmabriss geben für gerade auch für dich selber, die jetzt sicherlich drauf fiebern? Wann kriegen wir einen Bescheid? Was müssen wir jetzt als nächstes beachten? Wie geht es jetzt weiter? Wie sieht der Fahrplan aus für die nächsten Schritte?
Ja, der Fahrplan ist schon recht umfangreich. Wir haben jetzt circa 10-12 Tage Zeit, die Unterlagen von 14 Clubs auf links zu drehen. Das heißt, das macht zum einen ich als Prüfer letztendlich, aber zum anderen unser betreutes Steuerbüro Freihof, was in Ingolstadt sitzt und uns seit Jahren in der Lizenzprüfung unterstützt. Das heißt, die nehmen die Bilanzen auseinander, die nehmen die Wirtschaftspläne auseinander, rechnen die Liquidität hoch, prüfen negatives Eigenkapital und so weiter. Und dann wird es nach den ersten 12 Tagen so ein bisschen ein Review geben für den Aufsichtsrat und für mich, wo man schon mal schauen kann, okay, wo gibt es Problemfälle, wo sind Clubs, die super gut sind, also wo wir jetzt gar nicht so die Bedenken haben und wo gibt es so mittlere Clubs, die vielleicht ein paar Fragen mal noch beantworten müssten, damit wir vielleicht noch ein bisschen mehr Klarheit bekommen. Und dann werden die Clubs entsprechend angeschrieben, können ihre Fragen dann, kriegen einen Fragenkatalog, können den wieder bearbeiten und zuarbeiten. Das geht meist bei den Clubs auch relativ schnell, muss auch schnell gehen. Und parallel laden wir schon für die Anhörungen ein. Das heißt, die Anhörungen finden meist so in der dritten Woche der Lizenzprüfung dann schon statt. Das heißt, das sind die Clubs, wo wir Bedenken beziehungsweise größere Fragen haben, die also wirklich das Wirtschaftliche betreffen und auch die Planplausibilisierung betreffen. Und die müssen halt in der Anhörung geklärt werden. Und dann im Normalfall hat man nach der Anhörung nochmal eine Woche Zeit, nochmal neue Tatsachen vorzutragen. Und dann fällt auch schon die Entscheidung. Das heißt, alles in allem ist laut Lizenzordnung circa 4 Wochen vorgesehen für die Lizenzprüfung. Und kann natürlich in Ernstfällen auch noch eine Woche hinten rankommen. Der Aufsichtsrat kann seine Entscheidung noch 7 Tage auch hinauszögern. Dann aber sollten zumindest die Entscheidungen getroffen werden.
Auf was wird denn geachtet? Nur wie viel Geld zur Verfügung steht oder durch Sponsoring zur Verfügung gestellt wird oder auch wo dieses Geld herkommt, was die Sponsoren machen, was das auch für Sponsoren sind. Das war ja jetzt leider auch in der abgelaufenen Saison leider so ein bisschen das Thema in der DEL2.
Ja, es ist vielschichtig. Also ne, wir prüfen halt, also rückwirkend in erster Linie wollen wir die Basis feststellen. Wie sieht es in dem Club am 30.04.2021 aus? Dazu nehmen wir eben die vorläufige Bilanz auseinander, die von den Clubs erstellt werden muss. Dort zeigt sich erstmal schon die Ausgangssituation, die wir prüfen. Dieses Jahr kommt erschwerend ja schon dazu, dass wir eben auch die ganzen Corona-Hilfsmaßnahmen mitprüfen. Das heißt, die von staatlicher Seite beantragt worden sind, wie viel sind schon gezahlt worden, wie plausibel ist, dass diese Gelder auch im Club verbleiben können. Ne? Das ist Richtung Verrechnung dann am Ende mal, Gewinnerzielung, Nicht-Gewinnerzielung und so weiter. Dann kommt eigentlich der Blick voraus. Das heißt, wenn wir die Saison alt abgeschlossen haben, dann blicken wir eben voraus, aber nicht nur auf Sponsoring oder Ticketing, sondern wirklich ein kompletter Wirtschaftsplan muss dort vorgelegt werden von dem Club. den wir wiederum mit dem Steuerbüro gemeinsam auch verplausibilisieren. Also man kann da nicht reinschreiben, was man will. Ne? Wenn man bisher, keine Ahnung, 500.000 Euro Ticketeinnahmen hat und schreibt jetzt rein, man will jetzt 800.000, dann wird das nicht funktionieren. Wir haben da auch gewisse Prämissen vorgegeben, wie weit man Etats, ich sag mal, erhöhen darf oder auch nicht. Was muss man nachweisen? Auch im Sponsoring haben wir sehr harte Prämissen, was man nachweisen muss. Haben auch eine Reduzierung des Etats mit vorgesehen dieses Jahr. Und all die Punkte spielen dann eine Rolle. Und dann gehen wir nochmal tiefer. Nächste Stufe, wenn wir dann im Sponsoring klar sind, dass die Plansumme erstmal okay ist, dann gucken wir uns natürlich an, wirklich, welche Verträge sind unterschrieben, wie plausibel ist es, wirklich diesen Plan dann zu erreichen und wo muss vielleicht auch nachgebessert werden.
René, du hast Stichworte fallen lassen wie Ticketing, du hast angesprochen auch die Corona-Hilfsmaßnahmen. Kannst du einen Einblick geben, planen die Clubs ohne diese Hilfsmaßnahmen und mit den Tickets verkäufen? Gibt es da irgendwie schon Licht am Horizont? Was kann man dann so schon sagen?
Ja, wir gucken da in die Glaskugel. Ne? Das muss einem nach wie vor bewusst sein. Aber wir müssen halt Prämissen festlegen für eine Lizenzprüfung, die wir den Clubs vorher auferlegen und wonach wir prüfen wollen. Und unsere Prämisse ist erstmal, wir planen Spielbetrieb mit Zuschauern, weil wir ihn auch dringend brauchen, abgesehen davon. Und wir auch nicht wissen, wie staatliche Hilfsmaßnahmen überhaupt verlängert werden, vielleicht für den ersten Teil der Saison. Insofern, wir planen definitiv mit Ticketerlösen und dementsprechend auch mit den Sponsoringerlösen, die ja erfüllt werden können darüber. Haben aber ganz klare Vorgaben, dass man im Ticketing zum Beispiel 15% weniger planen muss, als man in der Saison 19-20 hat. Die 19-20er-Saison ist unsere Basis. Das ist der letzte Ist-Stand, der vor Corona lag. Mhm. Und im Sponsoring haben wir eine 20-prozentige Reduzierung drin. Das heißt, also wenn man es in Summe sieht, ne, auf beiden Positionen insgesamt ca. 35% Etatreduzierung, ja, wenn man es jetzt sehr pauschal betrachtet, die man nur unter gewissen Prämissen verringern kann, diese Reduzierung, wenn man eben entsprechende Nachweise bringt, dass so und so viele Dauerkarten verbindlich verkauft sind, dass im Sponsoring so und so viele Verträge verbindlich bereits vorliegen. Da sind aber die Messlatten dieses Jahr deutlich höher als in den letzten Jahren. Ja, weil wir halt diesen Puffer als wichtig sehen, weil zum einen, wie gesagt, wir wissen nicht, ob wirklich Zuschauer da sind. Wenn keine Zuschauer da sind, unterstellen wir sicherlich indirekt, dass es irgendeine Hilfsmaßnahme geben muss. Und die lag ja, ich sage mal, im Vergleich jetzt zu 2021 bei ca. 90% der Ticketerlöse. Das heißt, wir haben noch 5% da auch ein bisschen Puffer drin für weitere Geschichten, die da vielleicht ein Problem bilden. Und so setzt sich halt die Vorgabe zusammen.
Die Einnahmen sind ja nicht nur das Ticketing oder auch das Sponsoring, sondern in den letzten Jahren auch natürlich auch das Streaming, beziehungsweise ich sage jetzt mal ganz salopp TV-Zahlen. Jetzt kennen es natürlich die Fußballfans natürlich auch durch die Diskussion Verteilerschlüssel, TV-Einnahmen. Gibt es hier auch einen Überblick, den du geben kannst, Stichwort Spray TV? Welcher Club bekommt wie viel?
Das ist bei uns relativ einfach. Jeder Club bekommt das, was er verdient. Und zwar setzt sich das so zusammen, dass Spray TV tatsächlich die Nutzerzahlen der jeweiligen Heimspielstreams auszahlt und das direkt an den Club. Wir haben ja in dem Sinne keine Liga-Beteiligung, anders als im Fußball, im TV-Bereich. Ne? Da ist natürlich auch die Liga mit beteiligt. Hier ist es tatsächlich so, dass wirklich alle Erlöse, die weitergereicht werden vom Fan an den Club, tatsächlich auch gehen. Und wir als Liga eigentlich nur Zuschauer sind. Das heißt, diese Weiterleitung folgt auch direkt von Spray TV, entsprechend der Buchungszahlen. Mhm. Und das sind ja immerhin fast 75-80% in etwa, die da an Erlösen wirklich weitergereicht werden. Und entscheidend ist wirklich, wie mein Stream von meinem Heimspiel als Club am Ende geschaut wird. Ne? Das ist also auch eine Belohnung dafür, wer den besonders gut macht, wo man relativ viel Zuschauerzahlen hat. Zum einen, weil er halt wirklich gut ist und sehenswert ist, der wird belohnt. Und zum anderen ist es trotzdem auch gleich, weil jeder hat ja jeden Gegner auch mal zu Gast bei sich. Das heißt, ein Club mit viel Fanpotenzial schlägt dann letztendlich auch bei jedem Stream, bei jedem dann im Heimspiel zu Buche. Und insofern ist es aus meiner Sicht erstmal eine sehr faire Verteilung. Wichtig ist für uns halt, dass es direkt an die Clubs geht.
Du hast jetzt vorher die Etats der Clubs angesprochen, dass die geprüft werden, wie die geplant sind. Anders wie im Fußball ist es ja im Eishockey auch so, wie auch bei den TV-Zahlen, das ist alles wenig transparent. Man findet wenig Zahlen, wenige glaubhafte Zahlen auch. In welcher Höhe belaufen wir uns denn in der DEL 2 mit den Etaren? Ich glaube, das ist der richtige Plural. Die Clubs so zur Verfügung haben.
Wir planen ja in der Lizenzprüfung ausschließlich die Hauptrunde. Ne? Endrunde ist ja immer vakant, erreiche ich sie nicht. Wenn man jetzt die Planzahlen hernimmt, hatten wir 19-20, die letzte für uns wirklich gut vergleichbare Saison, insgesamt 36 Millionen Umsatz, den die Clubs geplant haben, also Einnahmenbereiche. Das ist pro Club ca. 2,6 Millionen. Das ist so der Durchschnittsetat, den ein DEL2-Club hat. Natürlich haben wir Ausreißer nach oben, die können bei 3,5, 3,8 Millionen etwa liegen. Und natürlich haben wir auch Ausreißer nach unten, die sich mittlerweile aber um die 2 Millionen eingefunden haben. Wir hatten früher auch Clubs, die mit 1,5 Millionen in die Saison gehen mussten. Das haben wir eigentlich schon nicht mehr. Da hat sich die Liga schon deutlich nach oben gezogen, sodass da auch viele Clubs mittlerweile um die 2 Millionen mindestens liegen und dann eben sich nach oben aufsparen.
Und von diesem Geld werden ja auch die Spieler bezahlt. Klar, es geht einiges um die Halle, alles, was im Background ist, da ist natürlich auch viel zu bezahlen, aber ein Großteil dieser Gelder gehen natürlich an die Spieler. Kannst du uns mal so einen Einblick geben, was ein Spieler in der DEL 2 so im Durchschnitt verdient oder auch mal ein Ausreißer nach oben?
Ja, also erstmal ist richtig, dass ein wesentlicher Teil natürlich die Personalkosten sind. Zu den Personalkosten zählen wir natürlich Spieler, Trainer, Mitarbeiter des Clubs und natürlich auch die Abgaben, wenn man Catering hat zum Beispiel, und die Abgaben eben für die Verwaltungsberufsgenossenschaft, ein wichtiger Part, weil der auch sehr teuer ist im Eishockeysport, was dort eben für die VBG noch, ich sag mal, angesetzt werden muss. Das sind ca. fast 180.000 Euro pro Club. Allein Verwaltungsberufsgenossenschaft, die Versicherung der Spieler im Wesentlichen. In Summe werden aber ca. knapp unter 60%, und das ist für uns ein recht gesundes Maß, also 55-58% meist, werden wirklich für den Spielerbereich ausgegeben von den Einnahmen, die wir haben. Und die Gehaltsstruktur im Spielerbereich ist natürlich relativ breit gefächert. Ne? Wir haben die Förderverträge eingeführt, die starten mit 1.200 brutto als Standardvertrag letztendlich monatlich. Wir haben, ich sage mal, ein geschätztes Durchschnittsgehalt im Spielerbereich, was irgendwo zwischen 2.500 und 3.000 Euro brutto pro Monat liegen wird. Und das Ganze baut sich auf letztendlich mit Verträgen bis zu 5.000, 6.000 Euro brutto im oberen Bereich pro Monat, was man sicherlich auch mitsehen muss. Ne? Also ich sage mal, da gibt es eine Spanne, die ist schon insgesamt relativ groß, gibt auch im Sport, ich sage mal, in der Abrechnung der Spieler dort Differenzen von Club zu Club, aber in Summe kann man sich ungefähr auf diese Zahlen so in etwa verlassen.
Ein paar interessante Fragen, die uns auch ein Hörer geschickt hat. Benedikt Heimgreiter, vielen Dank an der Stelle dafür, war sehr interessant. Da war auch zum Beispiel eine sehr, sehr spannende Frage dabei, wie es denn bei Förderlizenzspielern ist. Also welcher Verein zahlt dann das Gehalt an den Spieler, der dann halt von einem DEL-Club an einem DEL-2-Team runtergeht? Wie ist da das Verhältnis?
Letztendlich ist das eine klassische Arbeitnehmerüberlassung, die wir hier umsetzen. Das heißt, ein Club ist der Hauptclub, der mit dem Spieler den Vertrag hat. Wenn es ein DEL-Vertrag ist, letztendlich hat der Spieler seinen Club halt eben in der DEL als Hauptclub. Und der verleiht sozusagen gemäß Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis, die Clubs dazu auch brauchen, verleiht dann den Spieler zu einem Club zum Beispiel in der DEL2. Und umgedreht geht es natürlich auch. Das heißt, es gibt durchaus Spieler, die beim DEL2-Club unter Vertrag stehen, sind ja auch unter anderem diese U21-Viertervertragsspieler bei uns, die dann eben eine Vierterlizenz nach oben bekommen und dementsprechend ja eben dann die Arbeitnehmerüberlassung nach oben ausgereicht bekommen.
Ja, natürlich auch ein großer, wir waren uns gerade uneinig, wer fragt jetzt als nächstes. Große Frage ist natürlich auch beim Thema Verträge. Jeder Arbeitnehmer hat natürlich auch einen Vertrag. Jeder, der auch beruflich unterwegs ist, hat einen Dienstwagen. Da gibt es natürlich auch die Frage, wenn ich sage, okay, ich spiele jetzt für einen attraktiven Standort, was kriege ich denn so als Spieler noch nebenbei? Kriege ich noch ein Haus, also eine Wohnung und einen Dienstwagen? Natürlich. Ja,
die Villa am See.
Villa, natürlich, nein, ein bisschen überspitzt gesagt. Auto, Wohnung für Kontingentspieler ist ja üblich. Du kriegst ja jetzt mit jetzt viele Clubs, die via Social Media jetzt schon nach Wohnungen oder nach Übernachtungsmöglichkeiten suchen. Was ist denn da Standard? Gibt es da einen Standard oder
Ja, Standard ist schon tatsächlich, dass man eben angemessen an dem, wie man anreist, ne, ob man alleine anreist, ob man mit Familie anreist, dass man natürlich zu seinem Gehalt, ne, wenn man jetzt mal von durchschnittlich 2,5, vielleicht maximal 3,5, so was die Durchschnittsgehälter sind, ja. 1.000 Euro ausgehen, ist natürlich klar, gehört zum Gehalt, und das ist auch wichtig in der Hochrechnung zum Beispiel, ne, weil da ja Kosten für die Clubs anfallen, ja, kommt natürlich dazu eine entsprechende Wohnung in einer entsprechenden Größe, je nach Familienstand, und dazu entsprechend auch ein Fahrzeug, was der Club zur Verfügung stellt, auch in einer entsprechenden Größe, ne, auch je nach Familienstand. Insofern muss man das natürlich den Gehaltsbestandteilen an sich klar mit dazu rechnen.
Das heißt, ich habe auf der einen Seite mein Gehalt und habe dann
genau
obendrauf exklusive quasi noch die, ich sage jetzt mal, für einen Grad-Kontingentspieler so die Basics noch obendrauf.
Also ja, betrifft auch nicht nur Kontingentspieler, muss man ehrlich sein. Also das ist durchschnittlich das, was ein Spieler bei uns bekommt. Ne? Also auch der deutsche Spieler, der, ich sage mal, jetzt nicht am Standort direkt vor Ort wohnt und dort vielleicht sein eigenes Haus hat, auch der bezieht am Standort eine Wohnung, die er in der Regel über Sachbezug letztendlich vom Club zur Verfügung gestellt bekommt oder eben über Verrechnung mit dem Gehalt letztendlich auch vermietet bekommen kann. Auch das ist möglich. Mhm. Und gleiches ist mit dem Fahrzeug. Die meisten Spieler haben tatsächlich während ihrer Vertragslaufzeit dann beim Club entsprechend auch einen Dienstwagen, den sie eben nutzen können.
Wenn du jetzt Etat und Gehaltsrangliste mal für dich, du legst natürlich nicht alles offen, das ist klar, für dich quasi an die Wand schmeißt und sie spiegelt das sportliche Ergebnis der vergangenen Saison in etwa wieder, oder sagst du, also da hat einer für eine Wurstsemmel gespielt und letzten Endes ein ganz großes Champagnerfrühstück dafür bekommen?
Naja, das ist schwierig zu sagen. Also die Tabelle hat schon jedes Jahr immer ihre Überraschungen, das muss man ganz klar sagen. Ne? Also ich meine, die Etatgrößen unserer Liga auf Clubbasis zumindest, die kann man sich schon relativ gut auch zusammenreimen. Ne? Also das ist auch kein Hexenwerk. Wer viele Zuschauer hat, hat in der Regel auch einen höheren Umsatz im Ticketing-Bereich, ist klar. Das schlägt sich im Etat wieder. Also das merkt man schon. Und wenn du dann in einer größeren Region letztendlich noch als Club zu Hause bist, dann hast du auch im Sponsoring in der Regel auch natürlich mehr Erlöse. Ne? Und insofern gibt es da trotz allem immer wieder Überraschungen, wo, ich sag mal, auch Clubs, die eher so im durchschnittlichen Etatbereich liegen, ne? Auch wenn ich, kann man ja ganz offen, glaube ich, sagen, ich denke auch, dass die Clubs sich so entsprechend einschätzen, wie zum Beispiel in Kaufbeuren, aber auch zum Beispiel in ERC Freiburg, die sicherlich nicht zu den Top 4 stärksten Umsatzclubs der Liga gehören. Ja. Wenn man die dann sieht, entsprechend vom sportlichen Ergebnis, dann ist das, glaube ich, schon sehr ordentlich. Und dann stoßen die auf einmal da ins Fern vor, wo sie wirklich mit den großen Clubs am Ende sich duellieren und am Ende das sportliche Konzept eben überzeugt. Nicht das wirtschaftliche, sondern eben das sportliche Konzept. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch jedes Jahr mal Ausreißer bei den etatgrößeren Clubs, ne, die eben dann im sportlichen Konzept vielleicht nicht das erreichen, aus welchen Gründen auch immer, wie sie sich vorgestellt haben oder wie sie es auch könnten vom Finanziellen, von der Struktur. Und dann eben halt auch durchaus mal einen Platz um die 5, 7, 8 belegen können. Ne? Und das zeigt halt am Ende, es ist eine gute Mischung gefragt. Und das ist genau das Anspruchsvolle auch im Sport. Ne? Du brauchst auf der einen Seite sicherlich entsprechend die Wirtschaftskraft dahinter und die Stabilität im wirtschaftlichen Bereich. Auf der anderen Seite brauchst du halt sportliche Konzepte, die ineinander greifen und am Ende funktionieren, weil Geld alleine, sagt man ja immer so einfach, schießt keine Tore. Und das ist halt auch so. Ne? Das stellen wir jedes Jahr letztendlich fest.
Jetzt nochmal so ein bisschen zu den Prüfungsverfahren. Würdest du sagen, dass ihr dieses Jahr auch aufgrund der Situation doch nochmal ein ganz anderes Auge auf die Bilanzen, auf die Kalkulation etc. pp. Schmeißt, damit es eben nicht diese Gefahr gibt, dass viele, viele Clubs ja nach der Saison dann eventuell ja finanzielle Sorgen haben?
Auf jeden Fall, also eher auf die Planung nach vorn. Das ist das, wo wir ja dieses Jahr auch wirklich die Planungsgrößen eingeschränkt haben und Prämissen vorgegeben haben, bis zu welchem Wert kann ich gehen und was muss ich nachweisen, um vielleicht doch das Normale ist von 19, 20 zu erreichen. Rückwirkend die Bilanzen schauen wir jedes Jahr sehr streng an. Ne? Das ist, glaube ich, auch durch Bietigheim letztes Jahr ja so ein bisschen aufgekommen und auch bekannt. Also der Grundzustand der Clubs, den haben wir schon die letzten Jahre regelmäßig sehr, sehr genau geprüft und daraus resultierend auch wirklich Anforderungen an die Clubs gestellt, was zu machen ist. Und davon weiche ich mal auch nicht ab. Der ein oder andere wird sicherlich denken, man könnte jetzt Erleichterungen, weil es ist nun mal eine schwierige Zeit. Aber gerade in der Zeit jetzt kannst du halt keine Erleichterungen zugestehen, weil genau das bringt am Ende vielleicht das Problem. Und insofern, alt wird geprüft wie immer und nach vorn hin, wie gesagt, in die Etatplanung für die neue Saison, auch da, wo halt wirklich die Personalkosten für die neue Saison schon verplant, jetzt ja teilweise schon ausgegeben werden. Dort schauen wir natürlich insofern genauer hin, dass wir eben dort die Planung wirklich eingeschränkt haben und da Zwänge auferlegt haben für die Clubs, wo sie einfach schon solider nachweisen müssten, dass der Plan wirklich aufgeht, als sie das vielleicht in der letzten Saison noch mussten.
Jetzt stelle ich als ein DL2-Geschäftsführer von einem Standort natürlich auch einen Businessplan auf. Jetzt habe ich natürlich auch meine festen Einnahmenmöglichkeiten, die du ja auch vielfach erwähnt hast. Welche Einnahmemöglichkeiten abseits von dem Ganzen gibt es denn noch? Oder siehst du vielleicht auch noch kreative Möglichkeiten, wo die Clubs sagen können, hier gibt es noch passende Vermarktungsideen oder Gelderbringungsmechanismen, wo du sagst, ja, da könnte man durchaus noch eine Möglichkeit ziehen, dass ich mich als Standort noch ein bisschen besser aufstelle.
Das ist schwierig, pauschal zu sagen. Also ich glaube, jeder von uns hat Verbesserungspotenzial. Ne? Das geht in der Liga los, das ist genauso im Clubbereich. Das heißt, innovative Ideen, auch abgekupfert aus anderen Sportarten, immer mal ein bisschen wachsam zu sein, was da läuft, was woanders gemacht wird, wo andere Ideen aufkommen. Ich glaube, da ist auch keine Grenze so richtig gegeben. Da gibt es immer Möglichkeiten und Nischen, die man vielleicht so noch gar nicht bearbeitet hat am Standort. Die Kerngrößen dennoch, wie sich ein Etat zusammensetzt, die sind schon bei also fast allen Clubs, würde ich sagen, wirklich erfüllt. Ne? Das sind halt nun mal die Standardbausteine, auf die wir wirklich auch bauen, auch gerade für die neue Saison, trotz wirtschaftlicher vielleicht Probleme bei dem einen oder anderen Unternehmen. Das ist eben das Sponsoring, was allein in der Planung 50% des Etats ausmacht. Ne? Also wirklich eine große Summe. Danach folgen eben, gut, da kommen noch VIP-Tickets dazu, dann erhöht sich der 50-prozentige Wert sogar noch ein bisschen, weil die sind bei uns extra betrachtet. Und dann kommt eben der Ticketing-Bereich, der in Summe mit allem, Dauerkarten, Tagestickets, Vorbereitungstickets, die Endrunde planen wir da ja nicht, was die Tickets angeht, ca. 35-38% nochmal ausmachen vom Etat. Und dann kommen die kleineren Einnahmegrößen, das ist von Club zu Club unterschiedlich, was das Catering betrifft. Der eine oder andere verdient halt am Catering eine Summe X mit, ne? Und die anderen Clubs machen das Catering selbst und verdienen natürlich komplett übers Catering. Also da gibt es unterschiedliche Modelle. Und dann kommt der Merchandising-Bereich, der sich über die Zuschauer letztendlich speist. Also viel mehr drumherum ist kaum nicht darstellbar. Und wie man dann in den einzelnen Positionen aber kreativ sein kann, dass das, was ich gesagt habe, da gibt es immer wieder neue Ideen aus der Sportwelt, aber auch generell aus der Wirtschaft heraus, wie man Vermarktungsthemen vielleicht auch noch besser und noch interessanter machen kann. Und da sind die Clubs schon auch teilweise kreativ.
Eigentlich wollte ich was ganz anderes fragen, aber nochmal kurz zurück zum Thema Sprayed. War es oder ist es nicht vielleicht jetzt für mich als Außenbetrachter nicht auch eine Möglichkeit, einfach dieses Produkt DEL2 inklusive TV-Recht und sagen wir jetzt mal Anspielbully, Mittelbully, an einen zentralen Streaming-Anbieter, sagen wir jetzt Amazon, Netflix, was auch immer, es gibt da ja sehr, sehr viele aufstrebende Anbieter im Internet, das als Paket zu vermarkten und nicht nur übersprayed über die Standorte.
Ja, und auf dem Weg sind wir ja. Also dieser Vertrag, der mit Sprayed existiert, ist in der Abrechnung zwar clubbezogen und clubbasierend, die Standardrahmenbedingung ist aber durch die Liga ausgehandelt. Das heißt, wir haben einen Rahmenvertrag, den Sprayed letztendlich 1:1 mit jedem Standort umsetzt. Das ist also kein Bazar, ne, wo jeder Club versuchen kann, noch ein bisschen was rauszuholen, sondern das ist schon eine fest definierte Geschichte, die da entstanden ist. Das heißt, für uns momentan ist eigentlich Sprayed genau dieser Player, den du meinst, der, ich sag mal, gerade für den Eishockeysport momentan am Wachsen ist. Mhm. Netflix, Amazon wären natürlich Top-Partner für uns auch, ne? Keine Frage, weiß auch Spray TV, dass wir so denken, aber ist momentan unrealistisch, dass die ein Recht, ich sag mal, in der zweiten Liga im Eishockey in Deutschland momentan großartig vermarkten oder da, ich sag mal, Potenzial drin sehen, das mit uns zu entwickeln. Und das Entwickeln ist vor allem für uns eine ganz wichtige Geschichte. Spray-TV hat sich entwickelt durch die Liga und wir als Liga haben uns entwickelt mit Spray-TV. Und das ist eine Konstellation, die kann man einfach nicht wegnehmen gerade, weil wir auch da für die Zukunft zum Beispiel wesentlich Potenzial drin sehen, uns auch weiterzuentwickeln, das noch attraktiver zu machen für die Fans. Und das schaffen wir halt nur mit einem Player, der selber gewillt ist, mit uns als Zugpferd vielleicht auch, ne, dieses ganze Thema Streaming weiterzuentwickeln. Und deswegen, klar, wir sehen uns gerne im Fernsehen. Also wir würden gerne ein Top-Spiel zum Beispiel der Woche im Fernsehen präsentieren. Wir würden gerne über die Saison gesehen mehr Spiele im TV zu haben. Aber es muss halt realistisch umsetzbar sein. Und es muss halt auch vor allem, ich sag mal, am Ende jemand da sein, der sagt, ja, das Paket in der Form mit den Erlösen, die die Clubs vielleicht jetzt im Stream erwirtschaften, kann ich dafür bereitstellen. Und das ist nicht ganz so einfach, wenn man da eben auch als zweite Liga momentan agiert. Aber da wollen wir natürlich zukünftig hin.
Stichwort nicht so einfach. Wie optimistisch bist du denn, dass du einen etwas entspannteren und ruhigeren Sommer verleben kannst als letztes Jahr? Stichwort Klagen oder Lizenzen, Problemen damit. Wie optimistisch bist du, dass es da ganz ruhig, salopp gesagt, vonstatten geht?
Ich bin von Grund auf ein sehr optimistischer Mensch. Insofern bin ich natürlich optimistisch, dass das genau eintritt. Gewisse Dinge kann man einfach auch nicht vorhersagen oder vorhersehen. Das muss man auch sagen. Gerade die problematischen Dinge kommen meist um die Ecke, wo du es am wenigsten erwartest, ne? Oder wo du vielleicht auch gar nicht im Vorfeld so deine Priorität drauf gesetzt hast. Insofern muss man eh nehmen, wie es kommt. Was ich allerdings wahrnehme jetzt schon auch beim ersten Sichten so der eingereichten Unterlagen, die bis gestern Abend ja alle abgegeben werden mussten. Die Clubs haben da schon viel Arbeit reingesteckt und sie haben sich schon auch gemessen an unsere Vorgaben Gedanken gemacht, wie man das alles umsetzen kann. Und das allein zeigt mir schon, dass man es wirklich ernst nimmt. Und wenn man es ernst nimmt, dann wird es immer auch Wege und Mittel geben, das zu erfüllen, was wir letztendlich verlangen.
Jetzt ist es ja so, dass wir dieses Jahr endlich wieder, oder was heißt endlich wieder, aber nach einem Jahr Pause haben wir auch wieder einen sportlichen Aufsteiger und haben den Fall natürlich auch nach oben hin in die DEL mit Bietigheim. Und in der DEL kursiert ja immer diese Summe für die Bürgschaft von 816.000 Euro. Wie ist es jetzt halt im Fall von Selb? Welche Summen mussten Sie vielleicht für die Bürgschaft hinterlegen im Vorfeld? Und auf welches Etat-Level müssten Sie tatsächlich kommen, damit ihr sagt, okay, ihr seid jetzt dann nächstes Jahr mit dabei?
Also die Bürgschaft für die DEL 2, das ist letztendlich eine Absicherungsbürgschaft für den Fall, dass der Club aus dem Spielbetrieb ausscheidet, dass zumindest die Grundkosten oder zu erbringenden Leistungen gegenüber der Ligagesellschaft und gegenüber dem DEB abgedeckt sind, beläuft sich auf 50.000 Euro. Das ist also an sich, ich sage mal jetzt keinen Pappenstiel, aber in einen überschaubaren Rahmen gestaltet. Nach wie vor, das hat sich in den letzten Jahren auch nicht verändert. Zu dem zweiten Teil der Frage, es gibt, also auch für die DEL meine ich, aber auch für die DEL 2 vor allem, es gibt keinen festgelegten Etat, den ich brauche, um DEL 2 zu spielen. Ne? Wenn ich nachweisen kann, dass ich bilanziell gesund bin, und dass ich mir einen Plan aufstelle, der realistisch an meinen für unser Dafürhalten realistisch einnehmbares Sponsoring gebildet wird, das Ticketing real abgeschätzt ist mit Ticketpreisen, die DEL 2 üblich sind, mit den Zuschauerzahlen, man kann ja in die Historie gehen, auch in der Oberliga, ne? Was bringt der Standort überhaupt da zusammen? Und wenn man darüber ein Budget aufstellt und da auch mit einem Minimaletat, wie ich es vorhin gesagt habe, 1,5 Millionen vielleicht sogar startet, ne? Mit Personalkosten, die auch teilweise unter denen liegen, die wir im Durchschnitt oder auch vielleicht beim Letztplatzierten bei uns haben im Etat-Ranking, dann ist das erstmal okay. Wir bewerten nicht, ob der damit sportlich überlebensfähig ist. Was wir als Aufgabe haben in der Lizenzprüfung ist, dass wir die wirtschaftliche Seite beachten. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er das so einhält, und bei uns kommt ja eins dazu, wir prüfen ja diese Etats im Personalkostenbereich bei jeder Spielerverpflichtung neu. Das heißt, die Lizenzprüfung ist jetzt im Sommer nicht abgeschlossen und dann interessiert uns nicht, was der Club macht, sondern bei jeder Lizenzausstellung, also Neuverpflichtung eines Spielers, muss der Club uns wieder nachweisen im Rahmen seines Personaletats, dass der dort noch reinpasst. Ja, und passt er dort nicht rein, muss er uns erklären, wie er den absichern will wirtschaftlich. Und insofern kann jeder Club bei uns mitspielen und er muss halt sehen, wie er den Etat dann in sportliche Leistungsfähigkeit umsetzt, aber wir haben da keinen Anspruch, die sportliche Leistungsfähigkeit zu prüfen, sondern wirklich nur die wirtschaftlichen.
Jetzt hast du gerade schon die Neuverpflichtungen auch in deiner Antwort mit angesprochen und dann muss ich natürlich fragen, wie beurteilst du denn momentan den Transfermarkt? Weil es hat sich ja schon unfassbar viel in der DEL 2 getan und neueste Errungenschaft für unsere Liga, Jens Baxmann, siebenmaliger deutscher Meister mit den Eisbären Berlin, wechselt nach Weißwasser. Das ist natürlich auch mal eine richtige Ansage da aus der Lausitz raus. Wie siehst du das, was da gerade auf dem Transfermarkt passiert?
Ja, wahrscheinlich für die Zuhörer wahrscheinlich sehr unemotional entspannt. Also ich nehme das momentan wie ein Rauschen zur Kenntnis. Ne? Dadurch, dass wir halt, wie gesagt, auch lizenzprüfungsmäßig jetzt da schon eigentlich in der neuen Saison sind und eingebunden sind, kriege ich natürlich die Vermeldungen mit, sowohl der Clubs als auch das, was wir als Liga sowieso transportieren zu den Verpflichtungen. Und finde es erstmal toll, dass wir wirklich, also sportliche Qualität wieder mehr wahrscheinlich noch in der Liga haben, wenn ich es jetzt mal so grob einschätze, wie es aktuell sich darstellt. Mich interessiert aber am Ende nur die reine, blanke wirtschaftliche Seite und die sehe ich jetzt noch nicht durch die Vermeldung, ne, sondern die sehe ich jetzt im Zuge der Lizenzprüfung, wenn wir da eben auch schon für einzelne Positionen im Mannschaftsbereich tatsächlich die Einzelausweisungen in den Etats sehen, ne, was geplant ist und so weiter. Bei den Spielern, die schon unter Vertrag sind, sind natürlich schon die Realsummen drin. Insofern ist das für mich eher das Bestimmende aktuell. Und da müssen die Clubs schon im Rahmen dessen bleiben, was wir am Ende bei der Lizenzprüfung mit Haken versehen und sagen, das ist realistisch, so könnt ihr planen. Insofern bin ich auch gespannt, weil ich weiß auch, dass der ein oder andere Club sich wirklich sportlich deutlich verbessert, auf dem Papier aus meiner Sicht. Und natürlich interessiert mich dann jetzt im Rahmen der Prüfung halt, wie sichert er es wirtschaftlich wirklich ab? Ne? Hat er vielleicht gut verhandelt? Sind die Verträge gut gestrickt, sodass es eben auch darstellbar ist? Oder hat er, ich sage mal, tatsächlich im Sponsoring die Nachweise erbracht, die wir wollen, um eben möglichst hohen Etat zu planen? Das wird für mich eher das Spannende jetzt sein.
Du hast ja gesagt, ich baue mir da noch eine gewisse Lücke auf. Jetzt gibt es ja Nachverpflichtungen jedes Mal, wenn du, ich sage jetzt mal, unter den sportlichen Erwartungen bleibst. Muss ich nachlizenzieren, ganz platt gefragt, oder baue ich mir einfach so einen Puffer ein, wo ich sage, naja, ich gebe da mal schon vielleicht noch einen Kontingentspieler, den ich mir vielleicht mal aufspare, den ich erstmal noch nicht verpflichte und den ich erst später ziehe?
Ja, wird auch gemacht. Also sehen wir auch ganz klar. Bis hin zu der Tatsache, dass wir halt jetzt in der Lizenzprüfung immer noch nicht die Kader voll haben. Ne? Da sind also so Planstellen drin, Import 3, ja. Import 4 zum Beispiel oder U24-Spieler noch nicht offen. Der ist hinten erstmal nur mit einer Summe versehen. Und wenn die dann im Juli, August diese Spieler noch besetzen, dann wird dieser Plan eben dann für den Club angepasst. Das heißt, er macht dann die Ist-Zahlen tatsächlich rein und wenn er unter seinem Budget dort geblieben ist, hat er schon restlich erarbeitet. Und nach diesem Spiel funktioniert eben dann die ganze Saison. Ne? Das heißt, wenn ich im Oktober einen Spieler verpflichte, habe ich entweder noch Budget offen, weil ich nicht alles besetzt habe. Oder der schlimmste Fall, ich sage mal, für einen Club ist es halt einer wirklich verletzt, der bis Saisonende ausfällt, der dann abgesichert wird über die Berufsgenossenschaft, was ja dann so ist. Und dann kann er natürlich von dem das Restbudget auch wieder einsetzen für einen neuen Spieler, weil er muss ihn ja irgendwie ersetzen. Also dieses Spiel wird dann halt gemacht und da sind wir halt dann in der Situation, dass wir das eben bei jeder Spielerlizenzierung mit dem Club zusammen prüfen. Und wenn wir da Bedenken haben, sicherlich kann man auch irgendeinen Betrag von 5.000, 10.000 mal überziehen im Jahr. Das ist bei der Etathöhe sicherlich nicht das Problem. Aber wenn es natürlich über die Summen hinausgeht, dann muss ich schon in den Dialog mit den Clubs treten und sie müssen mir wirklich nachweisen und erklären, wie sie vor allem im Ernstfall dann das Spielerbudget oder das Gehalt absichern.
Ja, da muss man natürlich dann schauen, wo die Schwäbische Hausfrau dann noch ein paar Spitzel herkriegt. René, ich sag dir recht herzlichen Dank für die Zeit. War ein super spannendes Thema. Also nochmal danke auch an den Hörer, der uns die Anregung gegeben hat und auch schon ein paar Fragen schon vorab geschickt hat. Wenn ihr auch draußen ein paar Fragen habt, wo ihr sagt, boah, das ist ein spannendes Thema, lass uns das doch mal behandeln, immer gerne reinschicken. Das hat uns jetzt sogar auch mal ohne Social Media erreicht. Das heißt, das geht auch mal so.
Genau. ganz oldschool mal über E-Mail.
Ja. Besser wäre noch gewesen per Fax oder per Brieftaube. Ich glaube, das gibt es in Österreich auch noch.
Ja, aber das kommt nicht so punktuell an. Also letztendlich war das schon eine gute Idee. E-Mail ist bei mir sowieso oder generell bei der Liga immer ganz gut, weil Social Media rutscht halt auch mal schnell was durch. Ne? Kennt ja jeder von sich selber. Insofern ist das schon der offizielle Weg und wie man sieht, wir geben es natürlich gern weiter, um das dann entsprechend in so einer Runde hier auch mal wirklich dann zu besprechen.
Ja, Feedback ist super. Von daher in der Offseason entfällt auch ganz gerne mal Top und Flop. Gibt ja nicht ganz so viel zu vermelden. Und von dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Und in 2 Wochen geht es wieder weiter mit unserem Offseason. Wir sind ja offiziell schon in Staffel 2.
Genau, wir sind offiziell in Staffel 2 und dann sehen wir uns in 2 Wochen mit einem spannenden Thema, glaube ich, wieder.
Nicht spoilern.
Nee, machen wir nicht.
Noch geheim.
Noch geheim. Fleißige genau. Gucken, kommt gut durch die nächsten 2 Wochen und ciao.
Bis in 2 Wochen. Ciao, ciao.
Servus.